Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Das Gehirn und seine Helfer – Neuroanatomie im Gespräch. Nun hören Sie die vorerst letzte Folge von diesem Podcast und heute kommt alles auf den Tisch. Es geht um die praktische Anwendung von Wissen über die funktionale Neuroanatomie und bildet den Abschluss dieser Podcast-Reihe. Man könnte also sagen, es kommt zum Abschlusstest. Der Titel der heutigen Folge lautet Knifflige Fälle, was neurologische Diagnostik und Sherlock Holmes gemeinsam haben. Ja, denn im letzten Teil des Buches, genau genommen im Kapitel 14, sind Fallbeispiele zusammengetragen von typischen Krankheitsbildern, bei denen man mit Neuroanatomiekenntnissen die Diagnose finden kann. Wie müssen wir uns das dann vorstellen?
Nun, in der Klinik kann man sehr viele Krankheitsbilder durch eine gut gemachte Anamnese, also das Erfragen der Symptome und gegebenenfalls der Begleitumstände wie vorbestehende Krankheiten und so weiter, diagnostizieren. Eine gute körperliche Untersuchung gehört dann auch noch dazu, aber beides zusammengenommen erlaubt ein erstaunlich gutes Eingrenzen und oft genug mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sogar richtiges Diagnostizieren von Erkrankungen. Als Mindestes aber kann man auf diesem Weg dann die weiterführende Diagnostik wie bildgebende Verfahren, Computertomographie, MRT und so weiter viel zielgerichteter und effektiver einsetzen. Das gilt bei neurologischen Krankheitsbildern ganz besonders, erst recht, wenn man bei einer bestimmten Symptomatik versuchen muss, den Ort einer Schädigung zu lokalisieren. Ich meine, das Nervensystem ist ja zwischen Kopf und Fuß überall zu finden.
Genau.
Und überall dort kann es auch zu Schäden kommen. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, um die Diagnostik sinnvoll weiter führen zu können, dass man weiß, wo muss ich denn überhaupt gucken.
Wie lange dauert denn so eine gut gemachte Anamnese?
Das muss gar nicht so lange dauern. Je mehr Sie wissen über die Strukturen, über ihre Funktionen, Ausfallserscheinungen bei Wegfall dieser Funktionen und dieses Wissen dann ins Gespräch, in die Art, wie Sie fragen und was Sie fragen, reinbringen, umso schneller geht's dann auch. Natürlich, manchmal gibt es auch vielschichtigere Symptomatiken. Bis man die im Gespräch dann richtig gut aufgelöst hat, kann es auch mal den einen oder anderen Moment dauern. Und umgekehrt ist es manchmal auch schon nach ein oder zwei Sätzen klar, wo das Problem eigentlich liegen muss. Und dann ist das weitere, vielleicht nur wenige Minuten umfassende Gespräch nur noch dazu da, das entweder noch weiter zu präzisieren in der Eingrenzung oder zu validieren, was schon in den ersten paar Sätzen eigentlich Ihr Verdacht gewesen ist. Also in Hinsicht auf Ihre konkrete Frage, ich würde sagen, wenn Sie als geübte Klinikerin nach 10 oder 15 Minuten das Problem im Anamnesegespräch nicht eingrenzen können, dann wissen Sie entweder nicht genug, das kann einmal vorkommen, oder genau das vorliegende Problem lässt sich eben vielleicht im Gespräch auch nicht ausreichend eng eingrenzen, egal wie tief Sie bohren.
Okay, dann würde im Zweifel auch nachfolgende Untersuchung folgen müssen.
Genau.
Und wie hilft das Wissen über Neuroanatomie und die Funktion einzelner Teile des Neurosystems da weiter?
Das Prinzip ist ja in der Klinik umgekehrt zur Lehre in der Grundlagenwissenschaft beziehungsweise in der theoretischen Medizin, mit der man ja in den ersten Studienjahren dann auch aufwächst sozusagen. In der theoretischen Medizin beschreibt man eine Struktur mit der Lokalisation und beschreibt dann, was ihre Funktion ist, im günstigsten Fall. Und in der Klinik muss man genau umgekehrt denken. Also Sie haben gewissermaßen einen negativen Abdruck davon. Sie sehen also zuerst nicht eine Struktur und überlegen sich dann, wozu ist die gut, sondern Sie sehen eine Dysfunktion, das Fehlen einer Funktion, eine Funktion, die nicht vorhanden ist. Und dann fragen Sie sich und müssen analysieren, welche Funktion fehlt denn hier, dass die Symptomatik so aussieht, wie sie aussieht. Im einfachsten Fall ist es ja nur, jemand kann seinen Arm nicht bewegen. Dann kann ich sagen, hier fehlt die Bewegung im Arm. Aber es kann auch vielschichtiger sein, ne? Sodass Sie wirklich auflösen müssen, wo fehlt hier eine Funktion. Und wenn das beantwortet ist, dann holen Sie Ihr neuroanatomisches Wissen raus und folgern, welche Struktur ist der Träger dieser Funktion, die hier ausgefallen ist. Und dann als Letztes, wo ist diese Struktur lokalisiert und wie ist sie im Nervensystem verteilt? Und erst dann gehen Sie eigentlich mit gezielter Diagnostik wie Bildgebung und so weiter vor, um festzustellen, was die betroffene Struktur hier geschädigt hat.
Das Prinzip klingt ja eigentlich ziemlich eindeutig und einfach. Ist das denn im klinischen Alltag auch so?
Also oft ist es tatsächlich so, wenn man das nötige neuroanatomische Wissen hat. Mhm. Viele fasziniert genau das an dem Fach Neurologie, weil sie oft so eine kristallklare Diagnostik erlaubt. Aber es gibt natürlich zum einen auch viele diagnostische Herausforderungen, die man mit funktionell anatomischem Wissen alleine vielleicht auch nicht zu 100% lösen kann. Also spielen natürlich auch andere Faktoren mit rein, die man erfragen muss. Über welchen Zeitraum haben sich die Symptome entwickelt? Waren die schon mal da oder treten die wiederholt auf? Nimmt eine Patientin bestimmte Medikamente ein? Hat ein Patient bekannte Vorerkrankungen, die vielleicht zur Symptomatik oder als zugrunde liegende Erkrankung zu berücksichtigen sind? Und noch weitere solche Dinge. Auch kann es natürlich manchmal dadurch komplizierter werden, dass mehrere Strukturen gleichzeitig geschädigt sein können. Aber in Summe würde ich sagen, bleibt es dabei. Sie können durch gut strukturiertes und auf einem solide funktionell anatomischen Wissen aufbauende Anamnese und Untersuchung eine sehr große Wahrscheinlichkeit haben, die Krankheit zu erfassen.
Oh, das klingt sehr ermutigend. Aber mal für die, die sich da neu reinfinden müssen, also für die ist doch vielleicht die Frage, gibt es für die Studierenden der Medizin eine Art Schema, Ablaufstruktur, die man erlernt, um an all diese Details auch in dem Moment zu denken?
Ja, die gibt es schon. Da gibt es Varianten davon. Jeder lehrt es vielleicht ein kleines bisschen anders, aber grundsätzlich gibt es für eine strukturierte Anamneseerhebung eine Ablaufstruktur, die man als Medizinstudierender vermittelt bekommt. Also als erstes fragen wir immer, was ist der Grund für die Einweisung in die Klinik oder Vorstellung in der Sprechstunde und was sind die aktuellen Beschwerden? Das ist die aktuelle Anamnese, die ist der wichtigste Teil. Die muss man dann in den Details vertiefen. Und dann kommt ein Abschnitt zu, welche Begleiterkrankungen oder Vorerkrankungen liegen vor, weil das eben zum Teil erheblich beitragen kann, welche Medikamente werden eingenommen und so weiter. Und da gibt es in den meisten Szenarien 6 verschiedene Bausteine für die Anamnese, die alle für sich genommen sehr wegweisend sein können. Aber der Abschnitt zur aktuellen Beschwerdesymptomatik und ihrer Charakterisierung, der ist natürlich der anspruchsvollste und auch der wichtigste.
Okay, soweit so gut. Kommen wir dann mal von diesem allgemeinen klinischen Prinzip wieder zurück zu den Krankheitsbildern, die man mit angewandtem funktionell neuroanatomischen Wissen eben lösen kann. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Kommen neurologische Symptome nur in der neurologischen Klinik vor?
Nein, Symptomkonstellationen bei Schädigung des Nervensystems kommen definitiv nicht nur in der neurologischen Klinik vor. Zum einen gibt es ja direkt angrenzende Fächer, da spielt es ständig mit rein, die Neurochirurgie, Neuroradiologie, die Psychiatrie, Augenheilkunde, HNO, über den ärztlichen Bereich hinausgedacht, in der therapeutischen Psychologie oder Physiotherapie, Sportmedizin. Aber wir haben selbst in der inneren Medizin häufig neurologische Symptome oder überhaupt in allen Fächern, entweder als zufällige Begleitprobleme zu einer anderen Krankheit oder auch im ursächlichen Zusammenhang damit. Also auch ein Patient, den Sie zur Operation eines Leistenbruchs aufgenommen haben zum Beispiel, kann auf Ihrer Station einen Schlaganfall haben. Und Patientinnen und Patienten in hausärztlichen Praxis kommen sehr häufig mit neurologischen Problemen in die allgemeinmedizinische Sprechstunde. Also in anderen Worten, Sie können sich dem nicht ganz entziehen, selbst wenn Sie nicht Neurologin werden
oder Neurologin. Okay. Ja gut, also Sie haben ja in Ihrem Buchabschnitt im Kapitel 14 lauter Fallbeispiele zusammengetragen. Kommen die denn aus Ihren eigenen praktischen Erfahrungen über die Jahre oder wie sieht es aus?
Die Fälle sind alle frei erfunden, aber ich habe sie so geschildert, wie ich durchaus im klinischen Alltag solche Szenarien sehe, beinahe jeden Tag in der einen oder anderen Form. Nur die geschilderten Persönlichkeiten, die sind manchmal bewusst ein bisschen überzeichnet und natürlich frei erfunden. Das ist mehr aus didaktischen Gründen. Man kann sich dann Inhalte vielleicht einfach etwas besser merken, wenn man ein ganz besonders prägnantes Fallbeispiel hat. Also meine Empfehlung für diejenigen, die diese Fälle durcharbeiten, stellen Sie sich die Personen, die da beschrieben sind, richtig lebendig vor. Versetzen Sie sich selbst in die Lage, wie Sie als Ärztin oder Arzt vor den Betroffenen stehen, wie Sie die Symptomatik und die Befunde einordnen und sich dann in ihrem funktionellen neuroanatomischen Wissen eine Hypothese zum zugrunde liegenden Problem machen. Wenn Sie sich das richtig vorstellen für sich, dann haben Sie davon richtig viel, indem Sie diese Fälle versuchen zu lösen. Auch wenn das am Anfang gar nicht immer gelingt, das ist ja völlig normal. Da muss man sich ja auch erst einstellen auf diese Denke und auf die Symptomanalyse, die dann eben über das neuroanatomische Wissen zur Lösung führt. Aber wenn man es einmal raus hat, macht es richtig Spaß.
Okay, na dann machen wir das doch mal. Ich greife einfach mal einen Fall aus dem Buch heraus und Sie schildern uns, was Ihre Gedanken dazu sind und wie Sie da differenzialdiagnostisch vorgehen würden. Ich nehme jetzt als erstes einen Fall, wo es um das periphere Nervensystem geht. Fall 3 ist das und das lese ich mal vor. Knut R. hat sich bei seinem letzten Kampfsportwettkampf, wobei jetzt sagen Sie erst nochmal, wie kommen Sie eigentlich auf diese Namen, die Sie da verwenden? Es ist jetzt hier Knut in dem Beispiel, aber Sie haben auch Beispiele mit Letizia, Waldemar und so weiter. Es sind immer sehr besondere Namen.
Ja, das ist zum einen dem geschuldet, dass da wirklich keine Ähnlichkeit zu realen Personen suggeriert werden soll. Auch wenn die Symptome natürlich klassische und häufig vorkommende Konstellationen schildern sollen. Deswegen habe ich Namen verwendet, die heute nur noch selten verwendet werden, aber die trotzdem irgendwie gewissermaßen prägnant sind. So kann man sich dann im einen oder anderen Fall vielleicht mal an Knut oder Waldemar mit dieser oder jener Symptomkonstellation erinnern, wenn man ein neuroanatomisches Prinzip ins Gedächtnis rufen will. Mhm. Also an alle Knuts da draußen, wenn ihr zuhört, was aus dem genannten Grund unwahrscheinlich ist, ihr seid nicht gemeint. Unabhängig davon, vielleicht ist dieses Knutfallbeispiel nicht ganz ideal für unsere erste Diskussion. Lassen Sie uns mal für den Einstieg was anderes nehmen.
Okay, also dann nehmen wir ein anderes Fallbeispiel, sicherheitshalber mal. Fall 5 vielleicht. Genau, ich lese mal vor. Wir schreiben das Jahr 1886 in Südengland. Die Anwesen der beiden Herrenhäuser von Lord Bentworth und Lord Haddingfield grenzen aneinander und es gibt einen seit Generationen bestehenden Streit zwischen beiden Familien um den genauen Verlauf der Grenze. Eines Tages wird die Auseinandersetzung zwischen den beiden Lords so heftig, dass Bentworth in seinem Zorn Haddingfield schwer beleidigt. Dieser fordert Satisfaktion und sie treffen sich im Morgengrauen zum Duell mit Pistolen. Auf das vereinbarte Signal hin richten sie die Waffe auf den jeweils anderen und drücken ab. Beide sind miserable Schützen. Bentworth trifft den Baumstamm, neben dem Haddingfield steht, und Haddingfield trifft Bentworth am Oberarm. Sie schließen daraufhin Frieden und lassen sich mit der Kutsche zu einer Landärztin fahren. Das finden die Herren befremdlich, denn in Großbritannien dürfen Frauen erst seit 1877 Medizin studieren. Da frage ich mal dazwischen, stimmt das?
Ja, das stimmt.
Aber der Rest der Geschichte stimmt dann nicht, oder doch?
Kein bisschen.
Okay, na gut. Weiter. Sie lassen sich mit der Kutsche zur Landärztin fahren und finden das befremdlich. Die Landärztin lässt sich aber nicht aus Ruhe bringen und stellt bei der Untersuchung Folgendes fest. Lord Bentworth kann den betroffenen Arm im Ellbogen kaum noch beugen und die Supination des Unterarms ist erheblich eingeschränkt. An der Radialseite des Unterarms besteht eine deutliche Sensibilitätsstörung. Soweit also die Schilderung des Falls. Im Buch haben Sie dann 5 Fragen formuliert, die einen auf die Diagnose hinführen und Hintergrundwissen abdecken. Aber wie komme ich denn jetzt auf die Diagnose, welcher Nerv bei dem Duell geschädigt worden ist?
Also, zunächst müssen wir überlegen, was funktioniert hier nicht mehr richtig. Dann, welcher Muskel oder welche Muskeln machen das, was hier nicht mehr funktioniert? Und dann, welcher Nerv innerviert diesen Muskel? Und das Gleiche machen wir dann für die Sensibilität. Okay. Also hier in diesem Fall hat man es uns leicht gemacht, weil wir ja wissen, dass eine Oberarmverletzung vorliegt. Mhm. Sowas kann vorkommen. Aber manchmal ist es auch subtiler und Sie müssen bei einer fehlerhaften motorischen Funktion immer erstmal feststellen, ist das eine vollständige oder teilweise Lähmung eines Muskels, eines ganzen Körperabschnitts, wie zum Beispiel der ganze Arm oder sowas, oder der ganze Oberarm, oder ist es eine Fehlfunktion? Also das heißt, ein bestimmter Muskel funktioniert zu stark vielleicht, Spastik, Rigor, oder der Bewegungsablauf ist einfach an sich gestört. Also in diesem Fall ist es aber eben relativ simpel. Fangen wir an. Okay. Welche Bewegungen gehen nicht? Lord Bentworth kann den Arm im Ellbogen kaum noch beugen und die Supination des Unterarms ist eingeschränkt, heißt es. Ist es die Lähmung eines Muskels oder einer ganzen Extremität? Klare Sache, wie es geschildert wird. Nein, es ist nur eine Bewegungseinschränkung in einem Gelenk in eine Richtung. Nämlich im Ellbogengelenk, da findet die Beugung und auch die Supination des Unterarms ja statt. Also ist es eher ein Muskel oder eine Muskelgruppe und nicht gleich ein ganzer Extremitätenabschnitt. Und es ist auch keine Störung des Bewegungsablaufs. Der kann das einfach nicht mehr bewegen. Punkt. Die Muskeln, die die Beugung im Ellbogen hauptsächlich machen, die müssen wir uns dann entweder nachschlagen oder auswendig wissen. Das ist der Musculus brachialis und der Musculus biceps brachii. Die sind beide am Oberarm und der Bizeps macht auch die Supination, insbesondere wenn der Arm im Ellbogen gebeugt ist. Und jetzt müssen wir uns überlegen, welcher Nerv innerviert diesen Muskel? Und das ist der Nervus musculocutaneus.
Mensch, das klang jetzt gut nachvollziehbar, fast schon einfach, aber auch nur fast für mich so als Nichtmedizinerin natürlich nicht. Gibt es denn jetzt tatsächlich nur einen Nerv, der diese Bewegung ermöglicht?
Nun, also eine Beugung im Ellbogengelenk ist zusätzlich noch durch den Musculus brachioradialis möglich. Das ist aber dann wirklich nur eine geringe Beugung, nicht sehr stark. Der wird vom Nervus radialis innerviert und ein ganz kleines bisschen von den Unterarmmuskeln, die von verschiedenen Nerven innerviert werden, nur in geringem Umfang. Die mit Abstand wichtigsten Muskeln für die Beugung im Ellbogengelenk sind aber ganz klar Musculus brachialis und Bizeps. Und beide sind vom Musculocutaneus innerviert. Damit gibt es eigentlich keine plausible andere Erklärung.
Okay. Und was ist nun mit den sensiblen Störungen, die der Lord am Unterarm hat?
Ja, ganz genau. Also wir müssen uns jetzt fragen, ist das ein rein motorischer oder ein gemischt motorisch sensibler Nerv, den wir hier im Verdacht haben? Und siehe da, es ist ein gemischter Nerv. Das sagt ja auch schon der Name, Musculocutaneus. Und wir haben ja auch die sensible Störung an der Radialseite von Lord Bentworths Unterarm. Und jetzt könnte es aber immer noch sein, dass das ein segmentales Schädigungsmuster ist, statt das Schädigungsmuster eines peripheren Nerven. Über den Unterschied hatten wir in der zweiten Podcast-Folge ja schon mal gesprochen. Das Segment, um das es hier geht, wäre das Segment C6. Das macht an der Radialseite des Unterarms die Sensibilität. Und es könnte auch zu einer Beugestörung im Ellbogengelenk führen, weil der Musculocutaneus sich ganz wesentlich aus den Segmenten C6 mitspeist. Und wenn ich jetzt an der Sensibilität versuchen muss zu differenzieren, ist das ein segmentales oder ein peripheres Nervläsionsmuster, dann geht das schon etwas schwieriger. Und notfalls, geben wir es zu, schlägt man halt die entsprechende Grafik im Buch nach und stellt dabei fest, dass das Segment C6 den Unterarm an der Radialseite sensibel innerviert. Hurra! Also, wir sehen es im Bild, C6 innerviert auch die Radialseite der Hand. Und die ist bei seiner Lordschaft ja ohne beeinträchtigte Sensibilität, wenn die Schilderung richtig ist. Also entspricht der beschriebene Sensibilitätsverlust dem Versorgungsgebiet eines Nervs und nicht eines Segments. Und welcher Nerv ist das? Wir wissen es oder schauen es wieder im Buch nach, in der entsprechenden Abbildung. Und na sowas, es ist das Versorgungsgebiet des Nervus musculocutaneus. Passt also zum motorischen Bild und siehe da, die Diagnose ist gelöst. Es ist eine Schädigung des Nervus musculocutaneus, etwa in der Mitte des Oberarms oder etwas oberhalb davon, also bevor die Äste zu den Beugemuskeln abgehen. Und das ist durch den Schuss passiert.
Okay, also Fall gelöst, das war's. Diagnose gestellt. Das ging ja wirklich schnell und gut. Mensch, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass das so einfach zack erledigt ist.
Sehen Sie mal.
Na, es fühlt sich aber doch tatsächlich fast schon an wie die Lösung eines Kriminalfalls, oder? Man schaut sich die Fakten an und die Bilder, das Tatumfeld, das Motiv und siehe da, man hat den Hauptverdächtigen.
Ja, eigentlich hat es schon was davon. Das Tatumfeld wäre dann die Ausfallssymptomatik und das Tatmotiv eine potenzielle Krankheit bzw. Auslöser der Symptome wie eine Verletzung, hatten wir gerade bei dem Beispiel, oder ein Schlaganfall oder eine Tumorerkrankung, Entzündung und so weiter.
Okay, na gut, dann haben wir diesen Fall gelöst. Bleiben wir doch vielleicht mal kriminaltechnisch dabei. Das waren jetzt ein paar Überlegungen zu Läsionen peripherer Nerven. Der Fall war ja jetzt etwas weniger komplex. Von daher nehmen wir vielleicht ein anderes Fallbeispiel und steigen mal tiefer ein. Eusebius M. ist Kellner in einem der vornehmsten Restaurants in Frankfurt. Hier geht nur die feinste Gesellschaft ein und aus. Nun soll er gekündigt werden, denn in letzter Zeit sind ihm gravierendste Missgeschicke passiert, die dazu geführt haben, dass einige der illustren Gäste sich bei der Geschäftsführung beschwert haben. Eigentlich schon ziemlich gemein, oder?
So zu sprechen. Ja, sehr gemein. Allerdings muss man auch sagen, es ist ja einiges geschehen. Ja. Und da kann man vielleicht den Restaurantbesitzer auch ein bisschen verstehen.
Okay, na gut. Also die Geschichte geht ja auch weiter. Folgendes hatte sich in den letzten Monaten zugetragen. Zunächst fiel es Eusebius zunehmend schwer, ruhig am Tisch eines Gastes stehen zu bleiben, um die Bestellungen entgegenzunehmen. Ständig hatte er das ununterdrückbare Bedürfnis, die Beine zu bewegen. Immer öfter war es in den folgenden Wochen dann zu plötzlich ausfahrenden Bewegungen der Arme gekommen, die Eusebius M. nicht kontrollieren konnte. Einmal schleuderte er dabei versehentlich ein geröstetes Zwergtruthahn-Schenkelchen an feinem argentinischen Blattspinat mit nordmelodischer Bratensoße quer durch den Speisesaal, mitten auf das feine Abendkleid der hier seit Jahrzehnten regelmäßig dinierenden Direktorenwitwe, Frau Isolde Jensenson. Ein ungeheurer Skandal. Zur Rede gestellt, versucht sich Eusebius zu erklären, doch fällt dabei auf, dass seine Aussprache impulsiv ist und er durch die Aufregung noch verstärkt ständig grimassiert. Sie werden als Arzt, Ärztin hinzugezogen, um sich ein Urteil zu bilden. Als Eusebius M. sich zunehmend beruhigt, nehmen auch das Grimassieren sowie die plötzlich ausfahrenden Bewegungen der Arme ab und die zuvor unruhig auf der Stelle tretenden Beine bleiben nun immer länger an einer Stelle stehen. Einige unkontrollierte Bewegungen bleiben jedoch beobachtbar. Sie können bei der Untersuchung keine Paresen, Lähmungen und keine Sensibilitätsstörungen feststellen. Als sie Eusebius dazu auffordern, bei geschlossenen Augen mit dem Zeigefinger auf die Nasenspitze zu tippen, gelingt ihm dies beidseits ohne Zittern und zielgenau. So, jetzt ist ja erstmal spannend, in welchem Restaurant die waren. Das hört sich ja ganz schön gut an, was es da zu essen gibt.
Ja.
Aber gut.
Ist ja auch eins der feinsten in Frankfurt.
So ist es. Also, es ist schon scheinbar eine ziemlich komplexe Symptomatik. Also, finde ich zumindest, so hört sich's an. Im Buch führen sie dann Schritt für Schritt mit Fragen und Antworten auf die Lösung des Falls hin. Aber mal Hand aufs Herz, würden Sie, wenn Sie das so geschildert bekommen, ohne Hilfe von einer gründlichen körperlichen Untersuchung, apparativen Untersuchungen wie MRT und so weiter und anderen Hilfsmitteln, das sofort eingrenzen können, wo die Läsion ist und welche Krankheit da die Ursache ist?
Ja, also in diesem Fall wäre es bei so einer Schilderung schon sehr gut möglich, selbst wenn man diesen armen Kellner in Frankfurt nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Wenn man jemanden mit dieser Symptomatik tatsächlich sieht, ist es natürlich noch eindrücklicher und anschaulicher. Aber die Schilderung ist so eindeutig, dass man es auch ohne real dabei gewesen zu sein gut eingrenzen kann.
Okay, dann lassen Sie mal hören. Machen Sie das mal. Ich bin gespannt. Gibt es denn eine grundsätzliche differenzialdiagnostische Herangehensweise bei motorischen Störungen?
Ja, ich versuche mal, das deutlich zu machen. Zuerst schauen wir ja immer, egal mit welchen Beschwerden ein Patient kommt, auf das Leitsymptom. Also das Symptom, was die Beschwerden dominiert. Und wenn das, wie in diesem Fall, ein motorisches, also eine Bewegungsstörung ist, dann mache ich mir nochmal die Neuroanatomie der Bewegung klar, bevor ich weitergehe. Da sind so viele Bereiche im Gehirn und Rückenmark und in den peripheren Nerven beteiligt. Man muss das einmal sortieren, bevor man einordnen kann, in welche Kategorie gehört denn die Störung, die die Betroffenen hier haben. Grob, und das hilft im klinischen Setting dann bei der Einordnung sehr, können wir dann Störungen in der Bewegungsvorbereitung von Störungen im Bewegungsablauf bzw. der Bewegungsausführung unterscheiden. Die Strukturen oder Bereiche des Nervensystems, die wir da im Blick haben müssen, reichen ja von Bewegungsimpulsen und Bewegungsantrieb im limbischen System und im präfrontalen Kortex über die Vorbereitung eines koordinierten, fein abgestimmten Bewegungsablaufs im Kleinhirn und die Steuerung von Ausmaß, Richtung und Geschwindigkeit der Bewegung in den Basalganglien bis hin zur ausführenden Ebene im motorischen Kortex oder der kortikonukleären bzw. kortikospinalen und den extrapyramidalen Bahnen, die dann dem Rückenmark und dem peripheren Nerven letzten Endes den Befehl geben, die Bewegung auszuführen. Und jeweils dazu kommen natürlich immer die Leitungsverbindungen zwischen den Zentren, falls ich die nicht schon erwähnt habe. Also, machen wir das mal in diesem Fall.
Okay.
Jetzt müssen wir als erstes bei der Einordnung einer motorischen Symptomatik unterscheiden. Wie gesagt, ist es eine Störung der Bewegungsvorbereitung oder der Bewegungsausführung? Ausführungsstörungen wären ja vollständige oder unvollständige Lähmungserscheinungen, wie wir sie bei Läsionen meinetwegen des motorischen Kortex oder der Pyramidenbahn oder der motorischen Anteile des Rückenmarks oder motorischer Nerven dann sehen würden. Das sind Störungen der Bewegungsausführung, Lähmungen. Das liegt hier aber ja offensichtlich nicht vor. Der ist ja alles andere als gelähmt, dieser arme Mensch. Eusebius bewegt alle vier bewegungsgestörten Extremitäten und die Muskulatur von Kopf und Hals und Rumpf völlig problemlos. Nur einfach halt zu viel. Also muss es ein Problem der Bewegungsvorbereitung sein.
Mhm.
Das kann eine Störung der Bewegungskoordination sein, Kleinhirn, oder eine Antriebsstörung oder auch eine Störung des Bewegungsausmaßes, also von zu viel oder zu wenig an Bewegung, die zugelassen bzw. initiiert wird. Gehen wir also der Reihe nach mal durch.
Okay.
Hat Eusebius eine Koordinationsstörung, wie wir sie zum Beispiel bei Kleinhirnschädigungen finden? Eigentlich nein. Seine Bewegungen können zielgenau durchgeführt werden, er kann auf einer Stelle treten, er fällt nicht hin, er kann sich mit geschlossenen Augen mit dem Zeigefinger auf die Nase zeigen.
Genau, das hatten Sie als Beispiel in dem Kleinhirnkapitel nämlich genannt.
Auch schon gesagt.
Genau, ja.
Also das heißt, Kleinhirn funktioniert gut. Hat er eine Antriebsstörung? Also, sowas gibt es dann schon durchaus, öfter charakterisiert durch zu wenig Antrieb, wie Apathie oder so. Aber es kann schon auch mal eine ungerichtete Antriebssteigerung sein, wie Agitiertheit, motorische Unruhe, dass die Leute ständig aufstehen, irgendwo hingehen wollen und so weiter. Aber da ist die eigentliche Bewegung, die in der Unruhe ausgelebt wird, die ist ganz normal. Die laufen halt viel, die bewegen sich viel, können nicht stillhalten. Aber die eigentliche Bewegung dann ist gar nicht auffällig. Hier bei Eusebius haben wir aber eindeutig auffallende Einzelbewegungen. Es ist ein zu viel an Bewegung.
Genau.
Das heißt keine generelle Antriebssteigerung, sondern eine Schwierigkeit, die Bewegung im Ausmaß zu steuern. Plötzlich ausfahrende, vom Betroffenen nicht kontrollierbare Bewegungen wie die, die zu dem Unglück mit der reichen Direktorenwitwe geführt haben, die sind was ganz, ganz Typisches. Oder das geschilderte Grimassieren. Das Ganze nimmt dann bei Aufregung zu, weil dann Signale aus dem bewusstseinssteuernden Teil des Thalamus, Stichwort Aras, auch in die Zentren des Gehirns projizieren, die das Bewegungsausmaß steuern. Und die Steuerung von Ausmaß einer Bewegung, die wird ganz wesentlich von den Basalganglien gesteuert. Und zwar von sehr stark permissiv, wie hier, bis hin zur völligen Unterdrückung einer Bewegung, wie beim Morbus Parkinson.
Okay, also das war jetzt sehr spannend für mich zu sehen und zu hören, welcher Struktur Sie da so gefolgt sind, um die Symptomatiken sich zu erklären. Sie haben seine Ursachenforschung betrieben. Die Basalganglien, die hatten wir ja in der Folge zum Großhirn schon besprochen. Können Sie das nochmal kurz zusammenfassen, welche Gehirnareale das sind?
Ja, gerne. Die Basalganglien sind eine Gruppe von Nervenkernen im Inneren des Gehirns, die zum Teil benachbart zueinander liegen. Und die Aufgabe der Basalganglien ist, die, wenn man so will, quantitative Abstimmung aller Bewegungsimpulse, die zuvor im Assoziationskortex entworfen worden sind und durch die Steuerung der Basalganglien dann situationsgerecht zur Ausführung gelangen oder auch unterdrückt werden. Also kurz, Aufgabe der Basalganglien ist die Steuerung von Ausmaß, Richtung, Kraft und Geschwindigkeit einer Bewegung. Im funktionellen Sinn werden in der Regel zu den Basalganglien gezählt das Striatum, dem Nucleus caudatus und dem Putamen. Die gehören zusammen und bilden zusammen das Striatum erstens, dann zweitens das Pallidum oder Globus pallidus, drittens der Nucleus subthalamicus und viertens die Substantia nigra des Mittelhirns. Das sind die vier, die wir typischerweise als die Basalganglien bezeichnen.
Okay. Können Sie dann bei der im Frankfurter Restaurant geschilderten Symptomatik noch näher eingrenzen, welcher dieser Anteile von den Basalganglien geschädigt ist?
Ja, das geht. Machen wir uns nochmal klar, dass nicht alle Teile von den Basalganglien, die ich gerade aufgezählt habe, die gleiche Funktion haben. Zwar haben viele von denen, wenn man das Kerngebiet wie das Striatum mal als Ganzes betrachtet, sowohl bewegungsfördernde als auch bewegungshemmende Anteile. Aber meistens überwiegt eins davon. Zum Beispiel kommt es bei einer Schädigung der Substantia nigra oder genauer der Pars compacta der Substantia nigra zum Parkinson-Syndrom, das ja durch eine deutliche Bewegungsminderung gekennzeichnet ist. Der Bewegungsantrieb liegt vor, die Betroffenen haben aber große Schwierigkeiten, ihn tatsächlich in Bewegung umzusetzen, obwohl keine Muskellähmung vorliegt. Und beim Striatum ist es eigentlich umgekehrt. Läsionen und eben besonders solche, bei denen die Motorik hemmenden Teile geschädigt sind, und das ist der größere Teil, die führen zu unkontrollierten Bewegungen, die im Muster genau dem entsprechen, was hier in diesem Fall geschildert wird. Also liegt sehr wahrscheinlich eine Läsion des Striatums vor.
Okay, also das klingt irgendwie fast mathematisch logisch, also eine mutmaßliche Schädigung des Striatums. Und wie ist das jetzt mit der zugrunde liegenden Krankheit? Hätten Sie da auch einen genauso gut begründbaren Verdacht, was das ist?
Ja, da kann man sich ein paar Prinzipien klar machen. Dann kommt man der Frage schon deutlich oder der Antwort der Frage schon deutlich näher. In diesem Fall muss man jetzt sagen, da hört das neuroanatomische Wissen und seine Anwendung auf. Da muss man die Krankheiten auch ein bisschen kennen. Also, wir haben hier eine Schädigung in einem funktionell und strukturell eingrenzbaren Bereich des Nervensystems. Ja, es gibt ja auch so ganz diffuse Schädigungen, wo man einfach sagt, alles funktioniert nicht mehr richtig, so ungefähr. Aber hier können wir es gut eingrenzen auf eine vergleichsweise kleine Region. Die entsprechenden Symptome, die nennen wir dann fokal-neurologische Defizite. Fokal im Sinn von eng funktionell-strukturell eingrenzbar. Und die Ursache für fokale Läsionen des Gehirns sind am häufigsten entweder Schlaganfall, also durch Blutungsstörungen oder Blutungen. Zweitens Trauma oder Verletzungen. Drittens Entzündungen, infektiös oder nicht infektiös. Viertens Tumoren, fünftens degenerative Erkrankungen, die nur zum selektiven Absterben von Neuronen in ganz bestimmten Gebieten des Nervensystems führen. Anderes gibt es auch, aber das ist alles schon viel seltener. Also das sind die Top 5. Wenn man sich die merkt, dann kann man fokal neurologische Symptome immer von der Ursache her erstmal mit großer Wahrscheinlichkeit einer dieser 5 zuordnen. Also müssen wir uns, um die Ursache einzugrenzen, das Muster der Schädigung von der Symptomatikseite her anschauen, eventuelle Begleitsymptome und vor allem in diesem Fall für die Differentialdiagnose den zeitlichen Verlauf berücksichtigen. Also ist es akut entstanden oder langsam über einen längeren Zeitraum?
Okay, und das ist jetzt sehr spannend. Wie wenden Sie das dann im vorliegenden Fall von Eusebius M. in einem der vornehmsten Restaurants in Frankfurt an?
Ja, das örtliche Umfeld kann tatsächlich auch mal bei der Differentialdiagnose eine Rolle spielen. Aber ich glaube, das Szenario Restaurant können wir hier ausblenden. Also, wenn wir nochmal auf das Symptommuster sehen, dann ist das beidseitig und nicht einseitig. Das macht einen Schlaganfall, ein Trauma oder eine Tumorerkrankung schon mal unwahrscheinlich, weil die ja meistens entweder nur auf einer Seite oder auf der anderen Seite sind. Wenn sie mal beidseitig sind, dann sind sie meistens nicht unbedingt symmetrisch. Gibt's alles, aber das ist schon mal unwahrscheinlicher. Es gibt Ausnahmen eben bei Tumoren, die an, zum Beispiel an einer Stelle wachsen, wo zwei Hirnhälften aneinander grenzen und dann der Druck durch Tumorwachstum von der einen Hälfte auf die andere übertragen wird und just an der Stelle jetzt das äquivalente Zentrum mittelliniennah auf beiden Seiten vorhanden ist. Das sind ja eher Ausnahmen. Ne? Bei der Seerinde zum Beispiel. Da sind einfach beide Seerinden, Grenzen im Interhemisphärenspalt so nah aneinander, dass wenn man da einen Tumor hat, dann drückt der häufig auf beide. Also betrachten wir als nächstes den zeitlichen Ablauf. Die Symptomatik bei dem Kellner hat sich ja über viele Monate langsam und fortschreitend entwickelt. Dann scheidet ja ebenfalls ein Schlaganfall Durchblutungsstörung, Blutung scheidet weitgehend aus. Mhm. Und wenn wir dann die verbleibenden häufigen Möglichkeiten Entzündung und neurodegenerative Erkrankung ansehen, dann bleiben wir bei der Neurodegeneration hängen, weil es eine sehr typische neurodegenerative Erkrankung gibt, die im Striatum beidseits und typischerweise in der zweiten Lebenshälfte beginnt. Und das ist die Chorea Huntington.
Wahnsinn. Das klang jetzt irgendwie total einfach und logisch, wie Sie das aufbereitet haben. Ist es das denn auch für Sie jetzt gewesen quasi?
Ja, schon irgendwie. Aber ich muss auch zugeben, dass es natürlich nicht immer so geradlinig und einfach ist. Selbst wenn man viel Wissen über die Strukturen und ihre Funktionen und mögliche zugrunde liegende Krankheiten hat, die Natur hält halt oft alle möglichen Varianten von Symptomen und Krankheiten vor, die wir so in Lehrbüchern nicht immer abgebildet finden. Also die Lehrbücher haben die Menschen gemacht und versucht, Kategorien zu schaffen, die es einordnbar machen. Die Natur geht da manchmal drüber weg. Also was es manchmal auch erschweren kann, ist, dass bei manchen Betroffenen ja mehrere Strukturen gleichzeitig geschädigt sein können. Und dann überlagern sich Symptome. Manchmal heben sie sich sogar gegenseitig auf. Und dann kommt noch dazu, dass verschiedene Patienten auch unterschiedliche Möglichkeiten haben, Symptome durch Aktivierung von anderen, nicht geschädigten Hirnarealen anteilig oder fast vollständig kompensierbar zu machen. Das geht natürlich nicht für alle Funktionen, aber für manche geht es ganz gut. Und so kann es auch mal passieren, zum Beispiel, dass bei jemandem aus einem ganz anderen Grund eine Computertomographie oder MRT des Gehirns gemacht wird. Und dann stellt man fest, dass da ja im Gehirn an einer Stelle ein substanzieller Gewebeschaden ist, der aber von dem Betroffenen nie bemerkt worden ist.
Das ist ja auch spannend.
Ja, sehr faszinierend. Ja,
absolut. Also gut, vielen Dank für diese beiden Fallbeispiele. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun selbst mal testen und rätseln wollen bzw. diagnostizieren wollen, es sind noch etliche Fallbeispiele im 14. Kapitel, die gelöst werden dürfen. Sind diese Fallbeispiele denn auch exemplarisch? Sind alle Themen da einmal abgedeckt?
Ich habe versucht, das meiste abzudecken, ja. Mhm. Also periphere Nervenläsionen, einmal nach Hirnnerven getrennt. Es kommen fast alle Hirnnerven mal vor. Und die Spinalnerven, da kommen die großen und wichtigen auch alle vor, oder besonders wichtigen. Und beim Gehirn natürlich nicht jedes denkbare Szenario, da würde so ein Buch gar nicht reichen. Aber man kommt einmal ganz rum im Gehirn.
Okay, das ist doch gut. Ja, Herr Trepel, das war es. Die letzte Aufnahme ist im Kasten, wie man so schön sagt. Und nun, was steht für Sie als nächstes an? Wartet ein größeres Projekt schon auf Sie?
Es warten immer größere Projekte, leider oder Gott sei Dank. Also Langeweile kommt nicht auf. Ein nächstes großes Projekt ist eher wieder ein Forschungsprojekt, wo wir im Verbund mit anderen Unikliniken große Forschungsprojekte gemeinsam auf den Weg bringen und durch Gemeinsamkeit Mehrwert erzeugen. Aber aktuell steht jedenfalls nicht so ein Projekt nochmal an. Also Buchschreiben ruht jetzt wieder ein kleines bisschen. So bleibt das alles schön abwechslungsreich.
Das ist doch gut. Also dann sage ich noch ein letztes Mal vielen Dank und verabschiede uns wie immer mit den Worten: Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran, lassen Sie sich inspirieren und faszinieren von der Neuroanatomie. Danke, dass Sie uns zugehört haben in diesem Podcast Das Gehirn und seine Helfer, Neuroanatomie im Gespräch. Das Buch Neuroanatomie, Struktur und Funktion wurde von Professor Trepel geschrieben und erscheint im Elsevier Verlag. Der Podcast: Redaktion Professor Trepel und Anne Kolikowski, Produktion Toni Bieler und Timian Hopf.